Vielleicht habt ihr euch das auch schon gedacht, so die Christen, die sind ja nicht normal. Vielleicht habt ihr euch schon auch so gefühlt. Heute Morgen werdet ihr besser verstehen, warum das so ist. Wir werden die vorletzte Predigt aus unserer Markus-Reihe hören. Ich weiß, man könnte über die nächsten Verse noch zig Predigten machen, aber ich will es gerne dann am Ende doch kurz halten. Das Markus-Evangelium ist am Ende ja auch nicht mehr ganz ausschweifend. Wir machen heute bis Kapitel 16, Vers 8 und danach werde ich am nächsten Sonntag werde ich die Verse 9 bis 20 predigen. Das ist doch nicht normal. Ich denke, ihr werdet verstehen, worum es mir dabei geht, wenn ihr den Text vielleicht gelesen habt und auch mal mit den Ohren zuhört, mit denen das jemand hört, der oder liest, der diesen Text zum ersten Mal liest, der vielleicht in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo Juden das Judentum das prägende Umfeld war oder das Umfeld war die römische Gesellschaft, eine Zeit, zu der es nicht in jedem Dorf Kirchen gab, es nicht eine Tradition gab, in der Bundesverfassung nicht stand im Namen Gottes des Allmächtigen, in einer Zeit, wo Menschen das nicht normal fanden zu sagen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wir kommen von Jesu Tod her und damit setzt mein Text eigentlich auch ein. Jesu aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von weitem zusahen. Unter ihnen befand sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren und von Joses, sowie Salome. Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, sodass die Zeit drängte. Da fasste sich Josef aus Arimathäa ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich bereits gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Joses, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde. Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frau das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Das ist doch nicht normal, das haben viele gedacht, die das Markus-Evangelium, oder vermutlich viele gedacht haben, die das Markus-Evangelium in den ersten Handschriften gelesen haben. Denn in den ersten Handschriften endet das Markus-Evangelium hier. Mit diesem Satz. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Ich komme am Ende ein bisschen darauf, dass es nicht so unnormal ist, dass es so endet. Und ich werde nächsten Sonntag genauer erklären, was es da mit dem Markus-Schluss auf sich hat. Heute ist mir einfach wichtig, dass ihr das einfach mal gehört habt und es euch bewusst macht. Es steht auch in vielen Bibeln drin, dass das ursprüngliche Markus-Evangelium sehr wahrscheinlich mit Vers 8 geendet hat. Oder es hat einen Schluss, der verloren gegangen ist. Das ist doch nicht normal. Das würde mich aber auch sagen, in einer anderen Perspektive, wenn man den Text genau liest und anschaut. Und ich habe heute Morgen 5 kurze Punkte. Das erste ist, nur einer hat den Durchblick. Wenn man den Text vom Markus-Evangelium liest, dann müsste man doch eigentlich erwarten, dass die Jünger irgendwo auftauchen. Wie oft habe ich in dieser Predigtreihe davon erzählt, dass Jesus angekündigt hat, was passieren wird? Dass er gekreuzigt wird, dass er angespuckt wird, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird. Aber das Krasse ist, im Markus-Evangelium gibt es nur einen, der am Kreuz steht, den toten Jesus sieht und versteht, was passiert ist. Und eigentlich einen Satz des Glaubens ausspricht. Die anderen, die stehen auf Distanz, die haben aus Angst sich verkrümelt, die sind nur Beobachter. Und dieser eine, das ist ein sehr unwahrscheinlicher, das ist nämlich einer, der an der Kreuzigung beteiligt war. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und das ist kein belangloser Satz. Wir merken alles, was Markus ist kein Freund der langen und umständlichen Erklärungen. Er bringt die Dinge auf den Punkt. So als Nebenbemerkung über Markus 15,38 werde ich dann an Karfreitag predigen. Das habe ich heute Morgen beschlossen. Das Thema wird dann sein, warum wir keinen Vorhang mehr brauchen. Und ich meine nicht in dem Foyer. Genau. Aber ich glaube, auch der Satz hat eine Bedeutung. Aber wichtig ist mir das, was der Hauptmann sagt. Da steht einer unter dem Kreuz, der ist daran beteiligt, Jesus zu töten, hinzurichten, dieses Urteil auszusprechen. Da stirbt jemand, der ausgelacht wird, angespuckt war, körperlich zu schwach war, um sein Kreuz zu tragen. Und am Ende versteht dieser Mann den Kern, die Kernbotschaft des Markus-Evangeliums. Ich weiß nicht, wie viele euch sich daran erinnern, wie das Markus-Evangelium beginnt. Es ist eben kein Zufall, dass am Ende des Markus-Evangeliums diese Formulierung auftaucht. Denn Markus beginnt sein Evangelium mit dem Satz, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und immer wieder im Evangelium werden wir herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Waren die Menschen damals herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen? In Markus 1, Vers 11 heißt es noch, dass bei seiner Taube eine Stimme aus dem Himmel kommt und da sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Aber ansonsten ist dieses Bekenntnis im Markus-Evangelium ziemlich selten und einzigartig. Und ausgerechnet ein Römer. Kein Jünger, kein Jude. Einer von den Feinden Israels steht unter dem Kreuz und sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und er bringt auf den Punkt, hier geschieht mehr als das, was ich gewohnt bin. Das ist nicht normal. Hier geschieht mehr. Man könnte sagen, dass es dann ja relativ normal weitergeht im Markus-Evangelium. Was kommt nach dem Tod? Die Beerdigung. Ziemlich normal. Was an der Beerdigung von Jesus nicht normal war, ist, dass Leute, die am Kreuz gestorben sind, eigentlich nicht in einem privaten Grab beerdigt wurden. Leute, die am Kreuz gestorben sind, waren Verbrecher, Kriminelle. Die wurden entweder in ein Massengrab gelegt oder die Römer hatten auch keine Hemmungen, die einfach mal ein paar Tage lang am Kreuz hängen zu lassen. Es war auch nicht normal, dass Jesus so schnell gestorben ist. Das merken wir schon an der Reaktion von Pilatus. Und wir wissen aus den antiken Quellen, dass der Tod am Kreuz durchaus mehrere Tage oder Stunden gedauert haben kann. Dass die Leute ja letztlich am Ersticken oder am Kreislaufzusammenbruch oder so gestorben sind. Und das konnte Stunden, Tage dauern Und Jesus war relativ schnell verstorben. Aber was noch besonders ist, ist eigentlich, dass einer aus dem Hohen Rat, einer, der ja mitverantwortlich ist dafür, dass Jesus am Kreuz hängt, dass er sich ein Herz nimmt, dass er den mutigen Entschluss fasst und Pontius Pilatus, immerhin den römischen Statthalter, um die Erlaubnis bittet, Jesus zu begraben. Kein Massengrab, nicht die Müllhalde, wo man sie auch hätte hinwerfen können, keine anonyme Bestattung, sondern er bringt was zum Ausdruck von seiner Wertschätzung für Jesus. In anderen Evangelien erfahren wir, dass er eigentlich nicht einverstanden damit war, aber er konnte es nicht verhindern. Und so will er Jesus den letzten Liebesdienst erweisen, stellt wahrscheinlich sein Grab zur Verfügung, holt sich die Erlaubnis, nimmt den Leichnam vom Kreuz ab, wickelt ihn in ein Tuch. Das Ganze geschieht unter Zeitdruck, denn der Sabbat steht vor der Tür. Das steht hier vorne. Es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, also es war Freitag. Und der Sabbat begann bei den Juden, also der Samstag begann bei den Juden nicht um 0:01 Uhr, sondern am Abend vorher. Also die Tagesrechnung war anders. Und die Zeiteinteilung war anders. Und an diesem Freitagabend hat man sich auf den Sabbat vorbereitet und am Sabbat eine Beerdigung machen, das hätte einen unrein gemacht. Dazu war noch Passafest. Das wollte man vermeiden. Also fand das Ganze unter Zeitdruck statt. Aber Josef fasst sich ein Herz, lässt Jesus beerdigen. Er verzichtet auf die übliche Salbung für die Toten, legt ihn in ein Grab, wälzt einen Stein davor und dann gehen sie zusammen in die Sabbatruhe. Wichtig ist mir wieder hier. Hier ist wieder jemand, der eine Entscheidung trifft. Wieder jemand, der ein Bekenntnis ausspricht. Nicht mit Worten, aber mit Taten. Und wieder ist es eigentlich jemand, von dem man das nicht erwartet hätte. Eigentlich hätten wir doch die Jünger da erwartet. Eigentlich hätten wir erwartet, dass Petrus, Jakobus und Johannes und die anderen acht, genau, einer ist ja tot, dass die anderen kommen und sich um Jesus kümmern. Aber nein, ein Jude, einer vom Hohen Rat. Einer, der heimlich sich zu Jesus bekennt. Bekennt sich jetzt offen zu ihm. Stellt sein Grab zur Verfügung. Geht zu Pontius Pilatus. Wieder jemand, der eine Entscheidung trifft, der eine mutige Entscheidung trifft, wer dieser Jesus ist, obwohl er noch tot ist. Das ist nicht normal. Das Dritte, was völlig unnormal ist, ist, wie die Geschichte nach der Beerdigung weitergeht. Eigentlich müsste man jetzt doch denken, ja, das Markus-Evangelium endet hier. Die normale Geschichte eines Menschenlebens endet mit der Beerdigung. Vielleicht geht man am Toten Sonntag noch aufs Grab. Vielleicht gibt es noch Angehörige, die sich erinnern. Aber Tote leben höchstens noch in unserer Erinnerung. Viele Namen auf dem Friedhof sind schon lange vergessen. Aber unsere Geschichte geht weiter. Das ist kein Ende, sondern ein Anfang. Nach dem Tod geht's weiter. Die Frauen kommen und möchten Jesus gerne salben. Und machen sich Gedanken darüber, wie sie denn überhaupt ins Grab reinkommen. Ich komme auf die Frauen gleich noch zu sprechen. Aber das, was vor allem nicht normal ist, ist, dass das Grab bereits offen ist und dass der Leichnam verschwunden ist. Wichtig, nirgendwo in der Bibel wird direkt geschildert, wie Jesus auferstanden ist. Es heißt immer nur, dass Gott, der Vater, ihn auferweckt hat. Dass Gott mit seiner Kraft ihm neues Leben geschenkt hat. Aber was beschrieben wird, ist das leere Grab. Es ist einfach nicht normal, dass man in ein Grab kommt und es ist kein Leichnam mehr da. Und es war so. Stattdessen sitzt ein junger Mann da im weißen Gewand und macht sie darauf aufmerksam, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Der Grund, warum wir heute an Jesus glauben, der Grund, warum sein Tod eine Bedeutung für uns hat, der Grund, warum wir Gemeinde sind, der Grund, warum wir uns überhaupt heute hier treffen, ist dieser Satz. Er ist auferstanden. Damit verändert sich alles. Damit bekommt unser Tod seine Macht genommen. Wenn Jesus auferstanden ist, dann gibt es auch für uns Hoffnung. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn das Grab leer war, dann ist er kein Schwätzer. Dann ist er keiner, der einfach nur eine interessante Meinung von sich gegeben hat. Sondern dann ist er derjenige, der den Tod besiegt hat. Dann ist er derjenige, der auch Wort gehalten hat. Warum feiern wir überhaupt Gottesdienst am Sonntag und nicht am Sabbat? Warum feiern Christen den ersten Tag der Woche und nicht den Sabbat, den Samstag? Weil das der Tag des Herrn ist. Weil er dann auferstanden ist. Das ist keine Belanglosigkeit. Jeder Sonntag ist eine Erinnerung an die Auferstehung Jesu. An die Kraft Gottes, an den Sieg Gottes. Daran, dass er lebt, dass er da ist, dass wir uns an ihn wenden können, dass wir keinen Totenkult betreiben, sondern dass er lebendig ist und unter uns wirkt. Das ist doch nicht normal. Nein, das ist göttlich. Kein Mensch hat die Möglichkeit, seinen eigenen Tod zu überwinden. Kein Mensch. Und es ist nicht nur so, dass Jesus verschwunden ist, sondern er hat sogar eine Botschaft für die Frauen. Und daran merken wir, das ist auch nicht normal, ein totgeglaubter hält Wort. Also er war ja wirklich tot. Aber auf einmal macht er Pläne, gibt Anweisungen und hält Wort. Der Engel erinnert die Frauen daran, geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Es gibt Begegnungen mit Jesus in Jerusalem, aber es gibt auch Begegnungen mit Jesus, die in den anderen Evangelien erzählt werden, in Galiläa. Galiläa ist dort, wo der See ist. Da findet diese coole Geschichte statt, wo Männer so lieben, weil Jesus da den Grill anschmeißt und Fisch drauflegt. Und für seine Jünger grillt. Dort findet das Gespräch mit Petrus statt, wo er ihm einen neuen Auftrag gibt. Und der Engel erinnert die Frauen daran, oder gibt den Frauen den Auftrag, die Jünger daran zu erinnern, dass jetzt eingetroffen ist, was Jesus schon gesagt hat. Ich hoffe, ihr könnt es inzwischen auswendig. Die Ankündigungen von Jesu Tod und Auferstehung stehen in Markus 8, 9, 10. Immer in den 30er. 8, 9, 10. Und jedes Mal sagt Jesus, ich werde auferstehen. Es wird weitergehen. Und da hält er Wort. Und das ist eine Ermutigung für uns, dass auch das, was noch nicht eingetroffen ist, eintreffen wird. Das ist nicht normal. Das ist göttlich. Und noch was Letztes, und das ist durchaus nicht unwichtig. Wir merken das daran, wie der Text geschrieben ist. Frauen erhalten einen Auftrag. Und es ist in doppelter Hinsicht wichtig. Der Engel sagt zu den Frauen, geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Warum ist es in doppelter Hinsicht wichtig? Zunächst mal, die Auferstehung Jesu, das habe ich gerade eben schon gesagt, ist überhaupt nichts Selbstverständliches. Ich glaube, es gibt keinen Text in den vier Evangelien und auch nicht in den Briefen von Petrus, wo jemand sagt, es ist doch selbstverständlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es gibt keinen der Jünger, der sagt, ach ja klar, damit haben wir ja gerechnet. Es gibt keinen Jünger, der gesagt hat, hey, wisst ihr noch da nach 3 Tagen, wir müssten doch jetzt mal gucken, ob da was passiert. Die Auferstehung ist unwahrscheinlich. Die Auferstehung ist eigentlich unglaubwürdig. Und jeder von den Jüngern muss sich erst mal selbst davon überzeugen. Das heißt, wenn wir Zweifel an der Auferstehung haben, dann ist das was völlig Normales. Und die Bibel versucht uns davon zu überzeugen, indem sie uns auch zeigt, wie natürlich die Frauen und die Männer darauf reagieren. Und indem sie davon spricht, wie viele Augenzeugen es gibt. Dass Frauen hier als Zeugen beauftragt werden, das ist völlig unnormal. Und das ist eigentlich ein Beweis für die Authentizität des Markus-Evangeliums und dieses Textes. Die Frauen werden ja nicht nur zufällig genannt. Wir merken, dass sie in dem ganzen Prozess wichtig sind. Tatsächlich kommen diese Frauen in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, dreimal vor. Sie beobachten die Kreuzigung von Weitem, sie beobachten die Beerdigung von Weitem und merken sich, wo er hingelegt wurde. Und sie gehen zum Grab, um Jesus zu salben. Dreimal werden diese Frauen genannt. Auch namentlich, das lässt vermuten, dass die damals noch gelebt haben und dass man sie auch nachfragen konnte. Sehr konkrete Namen, die für uns vielleicht nicht immer nachvollziehbar sind. Aber Frauen haben Jesus begleitet von Galiläa aus, lesen wir in den ersten Versen unseres Textes. Dass Frauen als Zeugen der Auferstehung benannt werden, macht die Auferstehung sehr viel wahrscheinlicher. Denn niemand, der einen Auferstehungsbericht fälschen würde, wäre in der damaligen Zeit auf die Idee gekommen, Frauen als Zeugen zu beauftragen. Niemand. Frauen galten damals als minderwertige Zeugen. Die waren zum Teil Sklaven gleichgestellt und schon gar nicht Männern. Wer sowas Erstaunliches wie die Auferstehung bezeugen wollte, der hätte doch zumindest einen Text geschrieben, wo einer der Jünger auf die schlaue Idee gekommen wäre und gesagt hätte, hey, wir müssen doch mal schauen, und die Jünger eine Hauptrolle gespielt hätten. Aber diese Zweifel, die da sind, diese Angst, das ist völlig normal. Und es ist wirklich auch ein Zeugnis dafür, dass das authentisch ist. Ich kann es euch auch mal zeigen. Wir sind ja nicht nur im Besitz der Bibel, sondern auch viele antike Schriften. Es gab mal einen heidnischen Philosophen, der sich über das Christentum lustig gemacht hat. Der hieß Celsus. Und der hat ein Buch geschrieben. Das Buch ist leider nicht überliefert. Es war ungefähr in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts hat er das geschrieben. Und hat sich da über das Christentum lustig gemacht. Und Origenes, ein Gelehrter aus dem dritten Jahrhundert, hat auf dieses Buch von Celsus eine Antwort geschrieben. Also eine relativ ausführliche Antwort, 8 Bücher. Und im zweiten Buch, und das Gute ist, er zitiert den Celsus relativ wörtlich und deswegen kann man sich diese Schrift von Celsus wieder erarbeiten. Und er schreibt im Buch 2, Abschnitt 55, spricht er über die Auferstehung. Und dann sagt er dort, dass er nun, der lebend sich selbst nicht helfen konnte, als Toter auferstanden ist und die Merkmale seiner Strafe zeigte und die Hände, wie sie durchbohrt waren. Wer hat dies gesehen? Ein halbrasendes Weib, wie ihr sagt, und vielleicht noch ein anderer von derselben Gaunerbande, der entweder die Anlage zu solchen Träumen in sich trug und ein Opfer irrgeleiteter Fantasie sich nach Belieben ein solches Trugbild schuf, wie dies schon Tausenden begegnet ist, oder der, was ich lieber glauben möchte, die anderen Menschen mit dieser Gaukelei in Erstaunen setzen und durch solche Lüge anderen Schwindlern einen Anhakt geben wollte. Was sagt Celsus? Celsus sagt, ihr könnt nicht mehr bieten als eine Frau als Zeugnis und einer, der zu seinen Anhängern gehört hat. Und ich gehe jetzt nicht darauf ein, weil das ist auch keine, ihr merkt, das ist relativ alt, aber hört man ab und zu auch heute noch, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, es ist unwahrscheinlich, auch damals hat niemand damit gerechnet. Und dass Frauen das bezeugen, ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass unsere Texte eine sehr gute Qualität haben, weil wenn man das fälschen hätte wollen, hätte man die Männer reingeschrieben. Und das Zweite ist, dass in der damaligen Gesellschaft, habe ich schon gesagt, Frauen eben nicht als Zeugen qualifiziert waren. Und dass der Engel diese Frauen zu Auferstehungszeugen macht, das ist eigentlich was Beeindruckendes. Und wir merken das, dass im Neuen Testament immer wieder Frauen eine wichtige Rolle spielen. Jesus hat Frauen geehrt. Jesus hat ihnen den Auftrag gegeben, durch den Engel, von seiner Auferstehung zu reden. Und jetzt könntet ihr natürlich sagen, ja, aber Daniel, da heißt doch, die haben nicht geredet. Und ich sag, natürlich haben die geredet. Ja, aber Daniel, wenn du das Wort ernst nimmst, Vers 8, oder? Habe ich euch vorgelesen. Habe jetzt vergessen reinzunehmen. Vers 8 heißt es ja, zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Also haben sie es jetzt erzählt oder haben sie es nicht erzählt? Natürlich haben sie es erzählt. Sie haben eine Weile gebraucht. Und sie haben es vielleicht nicht jedem erzählt. Aber sie haben es den Jüngern erzählt. Woher weiß ich das? Ja, sonst würde es nicht da im Text stehen. Woher wüssten wir von dieser Erfahrung am Grab, wenn die Frauen nichts erzählt hätten? Natürlich haben sie es erzählt. Und die Jünger haben ihr zuerst nicht geglaubt, wie sie sich selbst überzeugt haben. Aber die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen. Und das ist ein Ausdruck von der Bedeutung, die Frauen in der christlichen Gemeinde haben. Und auch von der Bedeutung, die Frauen für Jesus hatten. Sie haben ihn begleitet, sie haben ihn finanziert, sie haben von seiner Auferstehung berichtet. Das ist doch nicht normal. Ich wollte heute Morgen euch ein bisschen aufzeigen, dass vieles, was wir glauben und tun, eigentlich nicht normal ist. Es ist nicht normal, zu Jesus zu beten, es sei denn, er ist auferstanden. Es ist nicht normal, in Jesus mehr zu sehen und es auf sein Wort zu verlassen, es sei denn, er hat schon mal bewiesen, dass er Wort hält. Es ist nicht normal, Jesus gegenüber keine Entscheidung zu treffen, sondern wir sind herausgefordert, immer wieder zu entscheiden, wer ist Jesus für mich? Und ich möchte euch einladen, dass wir mehr nicht normal sind. Dass wir mit Durchblick durchs Leben gehen. Dass wir nicht verzweifeln an unserem Leben, sondern dass wir uns immer wieder vor Augen halten, er ist auferstanden. Er ist lebendig. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. All das sind Aussagen aus der Bibel, auf die wir bauen können, weil Jesus auferstanden ist, weil das Grab leer war. Und ich weiß, das ist nicht normal, aber ich möchte euch ermutigen, nicht normal zu leben. Ich möchte euch ermutigen, auf sein Wort zu bauen. Er hat damals Wort gehalten und er wird heute Wort halten. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Auftrag zu leben, ob ihr Männer oder Frauen seid. Das Tröstliche ist, Petrus kommt ja auch noch vor, oder? Petrus, der Jünger, der dann ja auch eine wichtige Bedeutung für die erste Gemeinde hat. Und zu dem Jesus ja auch gesagt hat, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Der bekommt eine extra Erwähnung von dem Engel und eine extra Ermutigung. Nachdem er Angst hatte, vermutlich nach all dem, was er sich geleistet hat, nachdem er Jesus verleugnet hat. Lasst uns in der nächsten Woche nicht normal leben. Amen.